Gundi Herget. Mein Papa, die Unglücksspiele und ich. Gelesen von Edith Stehfest. Eine Art Vorwort. Hey, schön, dass ihr hier seid und meine Geschichte lesen wollt. Ich bin Alina und stelle euch meine Familie vor. Dazu gehören meine Mama, mein Papa, mein Bruder Dennis und ich. Ich bin 10, mein Bruder ist schon 14. Gerade gab es Pizza und jetzt spielen wir was. Dass wir das machen, ist neu. Es ist auch gar nicht so einfach, weil Papa sich noch ein bisschen schwer damit tut, dabei Spaß zu haben und manchmal will er gar nicht mitmachen. Wir können auch nicht alle Spiele nehmen, aber Memory und Activity oder Mikado gehen schon. Vielleicht denkt ihr jetzt, dass sich das irgendwie komisch anhört. Weil es doch normal ist, als Familie zusammenzusitzen und etwas zu spielen. Aber bei uns war es früher gar nicht so. Das mit dem Spielen ist überhaupt so eine Sache in meiner Familie. Ich erzähle euch jetzt, warum. Kapitel 1: Die Sache mit dem Geld. Lange Zeit war es ganz schön chaotisch bei uns. Das mit dem Geld zum Beispiel. Es gab manchmal Tage, da hatten wir welches. Und viele Tage, da hatten wir gar keins. Einmal, ich war noch kleiner, hatten wir sogar genug für einen riesigen Eisbecher, den Papa und ich alleine essen gegangen sind. Das war toll, weil ich mir den größten Eisbecher aussuchen durfte und hinterher noch etwas im Spielwarenladen. Es war, als würden wir richtig was feiern. Und Papa war total gut gelaunt. Ein anderes Mal hat er Dennis ein Handy mitgebracht. Einfach so, weil Dennis sich so sehr eins gewünscht hat. Der hat sich vielleicht gefreut. An den meisten Tagen aber war gar kein Geld da. Nicht für eine einzige kleine Eiskugel. Einmal hat Papa mich zu Oma gebracht und ich habe gefragt, können wir nachher wieder Eis essen gehen? Klar, hat Papa gesagt. Einen roten 10-Euro-Schein hatte ich auch noch in Papas Geldbörse gesehen. Was ist denn jetzt mit dem Eis? Wollte ich wissen, als Papa mich von Oma wieder abgeholt hat. Da war er aber überhaupt nicht bei der Sache und hat nur gesagt, nein, tut mir leid, heute nicht. Aber du hast es versprochen. Alina, ich habe gar kein Geld dabei, hat Papa geantwortet, aber ich wusste, dass das nicht stimmte.
Hast du wohl? 10 Euro, ich hab's gesehen.
Da hat er behauptet, dass ich mir das mit dem 10-Euro-Schein nur eingebildet habe. Und ich wusste gar nicht mehr, was nun richtig war. Und es gab immer wieder diese Wochenenden. Da war nicht nur kein Geld da, sondern auch kein Papa. Meistens hatten meine Eltern vorher gestritten. Irgendwann hat Papa dann immer die Wohnung verlassen und ist nicht mehr wiedergekommen, bevor ich ins Bett musste. Anfangs, wenn das passiert ist, habe ich gefragt, wann kommt Papa wieder? Mama hat Sachen geantwortet wie, Schatz, ich weiß es nicht genau, oder sicher bald. Das stimmte aber meistens nicht. Abends konnte ich oft schlecht einschlafen, weil ich Bauchweh hatte. Dann bin ich manchmal rüber zu Dennis und in sein Bett geschlüpft. Damals durfte ich das noch. Oder Mama hat mir eine Wärmflasche gemacht. Aber was los war, hat sie mir nie gesagt. Später habe ich gar nicht mehr danach gefragt. Ich erfuhr es ja doch nicht. Auch ohne Streiten war Papa irgendwann immer weniger bei uns. Und wenn er da war, hat er ziemlich viel geraucht und ziemlich wenig gesprochen. Oft hatte ich das Gefühl, da sitzt nur eine Papa-Hülle. Und der echte Papa ist ganz woanders. So abwesend war er. Oder er war sogar richtig unfreundlich. Das fand ich ganz schlimm, denn eigentlich ist Papa toll. Mit niemandem kann man so wild toben wie mit ihm. Und er hat total lustige Ideen. Als Dennis und ich noch kleiner waren, hat er oft erzählt, was wir alles machen werden, wenn wir eines Tages richtig reich sind. Wie reich? Habe ich dann gefragt. So reich, dass wir in einem Palast mit 100 Zimmern wohnen, hat Papa zum Beispiel geantwortet. Mit automatischer Rutsche von deinem Bett bis in den Swimmingpool im Garten. Was sagst du dazu?
Auf jeden Fall, habe ich gesagt. Und ich will eine Kutsche mit 10 Pferden und ein Baumhaus mit 3 Stockwerken. Und du, Dennis?
Ein ferngesteuertes Flugzeug, in dem man echt drin sitzen kann.
Das war unser Spiel, uns solche Sachen auszudenken. Mama hat dann manchmal die Stimmung verdorben, indem sie gesagt hat, sie wäre ja schon froh, wenn genug Geld für eine neue Geschirrspülmaschine da wäre oder dass sie Nachhilfe für Dennis wichtiger fände. Papa hat ihr dann versprochen, dass er sich darum gerade schon kümmert und versucht, sie zu küssen. Mama hat dann irgendwas gemurmelt, aber böse wurde sie da noch nicht. Später gab es oft Streit und wir haben gar nicht mehr richtig miteinander gesprochen. Papa hat sich keine Sachen mehr mit uns ausgedacht. Und Eis essen waren wir auch nicht mehr. So war das bei uns. Damals habe ich mir oft gewünscht, wir wären einfach eine ganz normale Familie. Mit langweiligen Sonntagsspaziergängen und gemeinsamen Abendessen und normal viel Geld und nur ein bisschen Streit darüber, wer den Tisch decken muss. Wie es in Pepes Familie ist. Pepe ist mein Freund aus dem 2. Stock. Und er war auch bei der Sache mit dem Sparschwein dabei. Erst haben wir nur Detektive gespielt, das war spannend. Dann habe ich ganz viel in echt herausgefunden, nicht nur im Spiel. Damit hatte das dann nichts mehr zu tun. Mit Geld aber schon. Und mit Papas Krankheit. Kapitel 2. Wer hat das Sparschwein geklaut? Das mit dem Sparschwein war so. Pepe war zu Besuch und hat erzählt, dass er auf ein Handy spart, weil seine Eltern ihm keins kaufen wollen. Und worauf sparst du? Da wusste ich nicht, wie ich erklären sollte, dass ich mein Geld lieber nicht ausgab, weil meine Eltern so oft keins hatten. Weiß noch nicht, habe ich schließlich gesagt. Wie viel hast du denn gespart? Wollte Pepe wissen. Das wusste ich auch nicht. Oma steckt manchmal was in mein Sparschwein und ich spare mein Taschengeld. Ich schau mal nach, habe ich geantwortet und das Sparschwein geholt. Schon beim Hochheben kam es mir merkwürdig leicht vor und als ich es geschüttelt habe, hat gar nichts geklimpert. Das gibt es doch nicht! Schnell habe ich den Gummiverschluss geöffnet und hineingeschaut. Leer. Das verstehe ich nicht. Ich habe das Sparschwein nochmal geschüttelt mit der Öffnung nach unten. Wirklich ganz leer. Vielleicht hat dich jemand beklaut, hat Pepe gemeint. Aber wer denn? Genau das müssen wir herausfinden. Plötzlich war Pepe Feuer und Flamme. Er hat nämlich einen Detektivkasten zum Geburtstag geschenkt bekommen. So richtig mit Geheimcode-Stift, Lupe, Handschuhen und Sachen für Fingerabdrücke wie Klebeband und so ein Pulver. Also haben wir beschlossen, den Fall des geplünderten Sparschweins aufzudecken. Ich war mir zwar sicher, es gab eine ganz einfache Erklärung, aber Detektivspielen war trotzdem spannend. Pepe setzte sich auf mein Bett und fing an, Fragen zu stellen und Notizen zu machen. Tatort, Tatzeitpunkt, Verdächtige und so. Wer war in letzter Zeit in deinem Zimmer? Hat Pepe sehr professionell gefragt. Naja, so viele waren es nicht. Ehrlich gesagt habe ich nie so gern jemanden aus der Schule mit nach Hause gebracht, weil ich mich geschämt habe, dass es bei uns so komisch war. Weil es manchmal nicht mal eine Packung Kekse gab, wenn gerade kein Geld da war. Nur mit Pepe war das irgendwie egal, weil wir uns schon kennen, seit wir Babys waren. Was ist mit deinen Eltern? Hat Pepe gefragt. Meine Eltern klauen nicht. Jeder ist verdächtig, beharrte Pepe. Na gut, habe ich nachgegeben, weil es ja nur im Spiel war. In echt schieden Mama und Papa natürlich aus. Man hört ja manchmal von Kindern, die ihren Eltern Geld klauen. Aber umgekehrt? Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Am Schluss hatten wir 5 Verdächtige. Mama, Papa, Dennis, unsere Nachbarin, die mal geklingelt hatte, um sich Zucker auszuleihen, und den Hausmeister. Hausmeister sind laut Pepe immer verdächtig, weil sie oft einen Generalschlüssel haben. Jetzt müssen wir alle befragen, hat Pepe gesagt.
Also sind wir erst zu Mama und dann zu Dennis gegangen und haben gesagt, dass wir in einem Fall ermitteln und ob sie etwas mit dem Geld zu tun haben, das aus dem Sparschwein verschwunden ist. Mama hat ein bisschen komisch geschaut, dann nur einfach Nein gesagt. Dennis war aber richtig empört.
»Sag mal, spinnst du?« hat er gerufen. »Glaubst du, ich klaue oder was?«
Papa war nicht da, den konnten wir nicht fragen. Pepe wollte los bei der Nachbarin und beim Hausmeister klingeln, aber das fand ich nicht so gut. Wo doch Dennis schon so böse reagiert hatte. Stattdessen beschlossen wir, dem Dieb eine Falle zu stellen. Kapitel 3: Eine Falle für den Dieb. Ich habe Mama gebeten, dass sie mir ein bisschen Geld leiht. Und sie hat mir einen Fünfer gegeben und etwas Kleingeld. Pepe hat 3 Euro beigesteuert. Wir haben das Sparschwein gründlich geputzt, um alle alten Fingerabdrücke abzuwischen. Ich habe sogar jeden Tag einen kleinen Streifen Tesafilm an die Tür geklebt, bevor ich zur Schule gegangen bin. Am nächsten Freitag war der Streifen Tesafilm abgerissen, als ich von der Schule kam. Ich habe mir das Sparschwein geschnappt und sogar daran gedacht, vorher Handschuhe anzuziehen, wegen den Fingerabdrücken. Es war wieder leer. Unglaublich. Ich habe sofort Pepe angerufen.
»Jetzt gilt's!« hat Pepe gerufen.
Bloß hatte er nicht sofort Zeit, aber wir haben uns gleich für den Samstagvormittag verabredet. Wir haben die Lupe aus dem Detektivkasten genommen und das Sparschwein genau angesehen. Da waren Fingerabdrücke. Als wir das schwarze Pulver aus Pepes Detektivkasten auf die Stelle gegeben haben, konnten wir sie ganz deutlich sehen. Das fand ich spannend, aber auch schlimm. Wer machte denn sowas? Einfach mein Geld wegnehmen, ohne zu fragen. Jetzt wollte ich unbedingt wissen, wer das war. Nicht nur im Spiel. Wir haben die schwarzen Fingerabdrücke mit Klebefolie vom Sparschwein abgezogen und aufgeklebt.
»Jetzt müssen wir vergleichen«, hat Pepe gesagt. »Dann kriegen wir den Dieb. Wetten?«
Die Fingerabdrücke der Nachbarin haben wir von ihrer Türklinke genommen. Das war aufregend, schließlich hätte sie ja plötzlich die Tür aufmachen können. Sie sahen aber anders aus als die Abdrücke auf dem Schwein. »Wir müssen auch die von deinen Eltern nehmen«, hat Pepe anschließend gesagt. »Und von deinem Bruder.« Mama hat mitgemacht. Aber als wir zum Vergleich die von Dennis nehmen wollten, hat er uns wieder direkt aus dem Zimmer geworfen. Dafür war Samstag und Papa zu Hause. Er saß gerade beim Kaffeetrinken in der Küche. Aber als wir seine Fingerabdrücke haben wollten, hat er uns richtig blöd angefahren, dass wir ihn in Ruhe lassen sollen mit dem Quatsch. Eigentlich hat er sogar Scheiß gesagt. Es war mir richtig peinlich, dass er so unfreundlich war. Ich wollte dann endgültig nicht mehr weiterspielen. Pepe hat ein bisschen betretend reingeschaut.
»Und wenn du zur Polizei gehst?« hat er schließlich vorgeschlagen.
»Nee«, habe ich gesagt. »Das interessiert die doch nicht.«
Kapitel 4: Der Brief der Polizei. Doch nur ein paar Tage später hat es geklingelt. Ich bin zur Tür und habe durch den Spion geschaut. Die Polizei. In echt. Ein Mann und eine Frau mit Uniform und alles. Also habe ich die Tür aufgemacht. Die Polizisten haben freundlich gelächelt und Hallo gesagt. Also habe ich auch Hallo gesagt, während in meinem Kopf die Gedanken durcheinander gepurzelt sind. Ungefähr so. Hatte etwa Pepe wirklich... Aber ich habe doch gesagt, dass... Und wenn er trotzdem...
Es gab nur eine Erklärung. »Sind Sie wegen dem Schwein da?« habe ich gefragt. Da haben die komisch geguckt. Der Mann hat die Stirn gerunzelt und ein Geräusch gemacht, als hätte er sich verschluckt. Die Polizistin hat mich streng angeschaut und...
»Wie bitte?«
gesagt. »Na, wegen dem Sparschwein«, habe ich erklärt. »Das wurde 2-mal ausgeraubt.« Die Polizisten haben gelacht.
»Nein, leider. Wegen dem Sparschwein sind wir nicht hier«, hat die Frau sehr nett geantwortet.
»Sie wollten nur einen Brief abgeben. Für Papa.
Weil der noch arbeiten war, haben sie ihn Mama gegeben. Und das war der Anfang vom Ende. Und gleichzeitig ein neuer Anfang. Aber das wusste ich da noch nicht. Erst gab es einfach nur einen großen Schreck und große Angst. Und heute weiß ich, dass es gut war, was passiert ist. Kapitel 5: Papas Schuhe. Was nämlich dann passiert ist, war: Mama hat Papa rausgeschmissen. In Socken. Aber der Reihe nach. Mama hat Papas Brief geöffnet. Sie hat ein ganz komisches Gesicht gemacht, irgendwie erschrocken und gleichzeitig wie versteinert. Mein Herz hat angefangen, sehr fest zu klopfen. Was steht denn in dem Brief? Habe ich gefragt, aber Mama hat nur den Kopf geschüttelt. Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Ihre Stimme klang ganz ernst. Ich habe Angst und Wut zugleich bekommen. Angst, weil ich wusste, dass es mit dem Brief von der Polizei zu tun hatte. Und Wut, weil ich schon wieder nichts wissen durfte. Ich habe aber nichts gesagt, weil ich gespürt habe, dass es gar kein guter Zeitpunkt zum Streiten war. Nachts bin ich aufgewacht, weil ich laute Stimmen gehört habe. Ich bin in den Flur geschlichen und habe an der Küchentür gelauscht und Bauchweh bekommen. Einen richtigen Angstklumpen hatte ich im Bauch. Papa hat so leise gesprochen, dass ich ihn nicht verstanden habe. Aber Mama habe ich gut verstanden. Sie hat Sätze gesagt wie »Du spielst doch« und »Gib es doch zu« und »Wie viel hast du verspielt?« In dem Moment habe ich das nicht verstanden. Warum soll Papa denn nicht spielen? Spielen ist doch was Schönes. Plötzlich ist die Küchentür aufgegangen. Mama kam raus. Ganz aufgeregt hat sie ausgesehen und ihre Augen haben gefunkelt. Sie hat mich gesehen und gerufen. »Alina, geh zurück ins Bett!« »Ich will aber wissen, was los ist!« habe ich zurückgerufen. Da kam Dennis aus seinem Zimmer und hat demonstrativ gegähnt.
»Was geht denn hier ab? Könnt ihr mal aufhören, so einen Lärm zu machen?«
»Ich sag's euch morgen. Geht jetzt ins Bett!« hat Mama geschimpft. Richtig befohlen hat sie uns das. Da sind wir in unsere Zimmer zurückgegangen und Dennis hat seine Tür zugeknallt. Aber ich habe die Tür lieber einen Spalt offen gelassen, sodass ich weiter nach draußen gucken konnte. Papa kam aus der Küche und wollte Mama in den Arm nehmen. Aber Mama ist zur Wohnungstür marschiert, hat sie aufgemacht und mit dem ausgestreckten Arm nach draußen gedeutet. »Geh jetzt«, hat sie gesagt. »Und überleg dir bitte, was dir wichtiger ist, deine Familie oder...« Papa hat nur auf den Boden geschaut und nichts gesagt. Nicht mal die Schuhe hat er sich angezogen, sondern ist einfach zur Tür raus, in Socken, und Mama hat die Tür hinter ihm zugemacht. Das war so schlimm, dass ich wieder aus meinem Zimmer bin. Ich wollte Papa wenigstens Schuhe geben. Aber Mama hat gesagt, »Alina, du bist ja immer noch nicht im Bett.« Einen Moment lang hat sie ausgesehen, als würde sie gleich weinen. Hat sie dann aber nicht.
»Was macht Papa denn jetzt? Ohne Schuhe kann er doch gar nirgends hin.«
Meine Stimme klang jetzt auch, als würde ich gleich weinen. Mama hat gelacht, aber nicht lustig. »Da muss er jetzt selber schauen, wie er das löst.
Aber das geht doch nicht, dass man einfach ohne Schuhe vor der Tür steht und nirgends hingehen kann. Alina, wir haben gerade andere Probleme als Schuhe«, hat Mama geschnaubt. »Du musst ihn wieder reinlassen.«
Mama hat den Kopf geschüttelt und ich habe dann doch noch angefangen zu weinen. Da hat Mama mich in den Arm genommen und gesagt, dass sie gerade Erwachsenenprobleme haben und es ihr furchtbar leid tut, dass ich das mitbekommen habe. »Mach dir keine Sorgen«, hat sie gesagt und mich gestreichelt. »Das kommt schon in Ordnung.« Das sollte mich wohl trösten, hat es aber nicht. »Ich will aber Papa noch die Schuhe geben.« Mama hat geseufzt. »Also gut.« Ich bin zur Tür und habe sie aufgemacht, aber Papa war gar nicht mehr im Treppenhaus. Da habe ich die Schuhe einfach vor die Tür gestellt. Sorgen habe ich mir natürlich trotzdem gemacht. Das kann man ja nicht einfach abstellen, bloß weil ein anderer das sagt. Nicht einmal, wenn Mama das sagt. Danach habe ich mich sehr allein gefühlt, weil ich mit niemandem darüber reden konnte, was passiert ist. Mama hat immer sehr gestresst ausgesehen und ich war oft mit den Gedanken woanders. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, sie anzusprechen, wenn ich irgendwas wollte. Und Dennis war noch ruppiger als sonst und nur noch in seinem Zimmer am Handy. Er war ziemlich wütend auf Papa. Als ich ihn einmal gefragt habe, wann Papa wohl wiederkommt, hat er nur gefaucht, dass der ihm gestohlen bleiben kann. Mir selber tat Papa eigentlich vor allem leid. Ich habe ja auch gesehen, wie unglücklich er gewesen ist. Mama tat mir auch leid. Aber auf die war ich gleichzeitig böse, weil sie Papa weggeschickt hatte und mir gar nicht sagen wollte, warum. Pepe bin ich erstmal aus dem Weg gegangen. Ich wollte nicht, dass der am Ende noch was mitkriegt und ein Detektivspiel daraus machen will, wo Papa hin ist. Und so hatte ich das Gefühl, ich bin ganz alleine auf der Welt. Obwohl ich eigentlich eine Familie habe und Pepe und Klassenkameraden. Aber es fühlte sich nicht mehr so an, als hätte ich überhaupt noch irgendwen.
Kapitel 6: Der Ball und Herr Bernd. Dann aber hatten wir Herrn Bernd als Vertretung in Sport. Er ist auch für Probleme zuständig. Also, wenn jemand gemobbt wird, geht man zu Herr Bernd. Oder wenn man mit einem Lehrer oder seinen Eltern nicht klarkommt. In der Sportstunde habe ich aus Versehen einen Ball auf die Nase bekommen. Eigentlich war es nicht so schlimm. Weil aber alles andere gerade so schlimm war, habe ich angefangen zu weinen und konnte nicht mehr aufhören. Alina, was ist denn los? Herr Bernd hat sehr nett gefragt. Aber ich konnte gar nichts sagen. Ich musste dann nicht mehr mitmachen. Nach der Stunde kam Herr Bernd nochmal zu mir. Du hast doch Kummer, oder? Du kannst jederzeit zu mir kommen, ganz unter vier Augen. Erst habe ich mich nicht getraut. Dann aber habe ich später Mama mit Oma telefonieren hören. Es ging schon wieder um Geld und Mama sagte was von Scheidung. Eigentlich war es sogar ein ganzer Satz. Wenn er nicht aufhört, lasse ich mich scheiden. Da war in meinem Bauch wieder der heiße Angstklumpen, wie angeknipst. Am Tag darauf bin ich in der großen Pause doch zu Herrn Bernd. Ich musste einfach mit jemandem reden, sonst wäre ich geplatzt. Mama kam mir immer nur mit ihrem »Das verstehst du noch nicht« und ihrem »Belaste du dich nicht damit«. Und Dennis redete mit gar niemandem mehr. Herr Bernd aber freute sich, mich zu sehen, obwohl ich doch im Sport geweint hatte und überhaupt alles so schwierig war. »Dafür bin ich da, für das Schwierige«, hat er gesagt. »Willst du es mir erzählen?« Erst hatte ich gar keine Worte. Ich wollte auch nicht, dass er denkt, dass ich schlecht über meine Eltern rede. Also habe ich mit etwas angefangen, wo er auf gar keinen Fall was Schlechtes denken würde. Das mit dem Spielen und dass Mama deswegen böse auf Papa ist. »Ich verstehe das nicht«, habe ich gesagt. »Spielen ist doch toll.« Herr Bernd hat sehr aufmerksam zugehört und ab und zu Fragen gestellt und so wurde es immer leichter, darüber zu reden und ich habe immer mehr erzählt, dass meine Eltern heimlich streiten, dass die Polizei da war und Mama Papa aus der Wohnung geworfen hat und keiner weiß, wann er wiederkommt und wir so oft kein Geld haben, obwohl Papa doch eine Arbeit hat und Mama auch. »Möchtest du, dass ich mal mit deiner Mutter spreche?«, hat Herr Bernd am Schluss gefragt. »Und ja, das wollte ich. Ich wollte ja endlich wissen, was los ist. Es hat sich so gut angefühlt, mit jemandem reden zu können, der mir nicht sagte, ich soll mir keine Sorgen machen oder dass ich noch nicht alt genug bin, das zu verstehen.« Kapitel 7: Endlich Bescheid wissen. Als ich das nächste Mal bei Herrn Bernd war, hatte er schon mit meiner Mutter telefoniert und ihr gesagt, dass er es besser fände, ich wüsste Bescheid. Sie haben ausgemacht, dass er mit mir über alles spricht. Und das hat er dann auch gemacht. »Weißt du, Alina, was Glücksspiele sind?«, hat er mich gefragt. »Sowas wie Mensch, ärger dich nicht?« Herr Bernd hat den Kopf geschüttelt und es mir erklärt. »Und jetzt weiß ich es also. Glücksspiele sind keine normalen Spiele wie Memory oder Brettspiele oder so, sondern nur eine bestimmte Sorte.
Man spielt sie zum Beispiel an Automaten an Orten, wo man erst mit 18 überhaupt rein darf. Oder im Internet. Es geht immer nur ums Gewinnen und nur ums Geld. Ich finde, mit Glück haben sie gar nichts zu tun, eher mit Unglück. Deshalb nenne ich sie lieber Unglücksspiele. Sie sind sogar sehr gefährlich, weil man davon abhängig werden kann. Auch das hat Herr Bernd mir erklärt und dass das wahrscheinlich bei Papa der Fall ist. Das ist dann eine Krankheit. Man kann sie sich vorstellen wie sehr großen Durst. Weil man sterben kann, wenn man zu lange nichts trinkt, schickt das Gehirn Alarmsignale, sodass man an nichts anderes mehr denken kann, als an etwas zu trinken. Bei einer Sucht ist es ähnlich. Aber es ist sozusagen falscher Alarm im Kopf, ein falscher Durst. Wer das nicht kennt, kann es sich gar nicht vorstellen. Aber bei meinem Papa ist es trotzdem so. Wenn er anfängt mit dem Spielen, kann er nicht mehr aufhören, weil der falsche Durst in seinem Kopf ihn dazu zwingt, immer weiter zu spielen. Und wenn er gewinnt, habe ich gefragt, geht der Durst dann weg? Auch nicht, hat Herr Bernd gesagt. Im Gegenteil. Dann glaubt man erst recht, man muss weitermachen. Und wenn jemand die ganze Zeit gewinnt, jedes Spiel? Das passiert nicht, Alina. Diese Spiele funktionieren alle so, dass man am Ende mehr Geld ausgibt, als man gewinnt. Also, eigentlich verarschen die einen, habe ich gesagt, und Herr Bernd hat gar nichts dagegen gehabt, dass ich verarschen gesagt habe. Dann haben wir ausgemacht, dass ich jetzt jede Woche zu ihm komme und ihm erzähle, wie es zu Hause läuft. Und er hat mir Telefonnummern gegeben, wo ich anrufen kann, wenn er gerade nicht für mich da sein kann. Das hat sich gut angefühlt. Denn eigentlich ging es die ganze Zeit um Papa. Aber plötzlich hatte ich das Gefühl, es geht auch um mich. Daheim bin ich gleich zu Dennis. Ich weiß jetzt, was los ist, habe ich schon beim Reingehen gesagt. Diesmal hat Dennis mich nicht rausgeworfen, sondern sein Handy weggelegt und mir zugehört. Also habe ich alles erzählt, von Herrn Bernd und dem falschen Durst und dass wir nie Geld haben, weil Papa eine Krankheit hat, wegen der er immer diese Unglücksspiele spielen muss. Krass, hat Dennis gesagt, als ich fertig war. Und das hast du alles gerade rausgefunden? Ich habe genickt. Dennis hat ein bisschen schief gegrinst. Gute Detektivarbeit, kleine Schwester. Dann wurde er wieder ernst. Wie es wohl jetzt weitergeht? Das wusste ich auch nicht. Dennis hat die Augen gerollt. Erwachsene, ey. Ich war schon an seiner Zimmertür, da meinte er noch, Alina, danke, dass du es mir erzählt hast. Mir wurde plötzlich noch mal leichter ums Herz, wie bei Herrn Bernd. Kapitel 8. Hilfe für Papa. Das ist alles schon eine Weile her. Und zum Glück ist Papa inzwischen wieder bei uns eingezogen. Mamas Bedingung war, dass er etwas gegen seine Krankheit macht. Das ist nämlich der Riesenunterschied zwischen Papas Spielsuchtkrankheit und anderen Krankheiten. Wenn man Fieber hat oder spucken muss, ist es gut, wenn sich andere um einen kümmern. Bei seiner Krankheit muss Papa sich selber kümmern. Weil das schwer ist, hat Papa jetzt auch einen Herrn Bernd, der aber eine Sie ist und Frau Kowalski heißt. Die hat er nur gefunden, weil ich die Schuhe rausgestellt habe. Denn seine Schuhe hat Papa an dem schlimmen Abend doch noch geholt. Er war nur erst mal unten vor der Tür und hat eine Zigarette geraucht. Dann ist er wieder hoch und wollte eigentlich klingeln. Aber als die Schuhe dastanden, konnte er sie anziehen und zu einer Beratungsstelle gehen, wo er Frau Kowalski getroffen hat. Mit ihr kann er über sein Problem mit den Unglücksspielen sprechen und es gibt sogar Ärzte und Krankenhäuser, die sich damit auskennen. Oder Papa trifft sich mit anderen Leuten, die sein Problem auch haben. Das nennt sich Selbsthilfegruppe. Deshalb ist er immer noch oft nicht bei uns, aber jetzt ist Papa nicht mehr weg, um heimlich Unglücksspiele zu spielen, sondern um zu lernen, mit dem falschen Durst umzugehen. Weil er den sogar bekommen kann, wenn er Geld nur in der Hand hat, verwaltet jetzt erstmal Mama unser Geld. Papa bekommt nur so viel er braucht, weil er erst üben muss, welches zu haben und keine Unglücksspiele damit zu spielen. Das fand er gar nicht gut. Aber es muss eben sein. Weil Mama sich um unser Geld kümmert, haben wir auch wieder etwas mehr davon. Dennis kann sogar endlich Nachhilfe bekommen. Das alles weiß ich von Mama, weil Papa nicht gern darüber redet. Aber Herr Bernd hat Mama gesagt, sie soll mir und Dennis alles erklären, weil das gut für uns wäre. Von Mama weiß ich auch, wieso die Polizei da war. Papa hat so getan, als hätte er im Internet Sachen zu verkaufen, um an Geld zu kommen, wegen der Krankheit. Die Sachen hat er aber gar nicht verkauft, sondern nur das Geld genommen und irgendwann hat ihn jemand angezeigt. Deshalb sollte Papa vor Gericht erscheinen. Das stand in dem Brief, den die Polizei vorbeigebracht hat. Aber ins Gefängnis muss er bestimmt nicht, hat Mama gemeint. Allein schon, weil es das erste Mal war. Da war ich froh. Also, dass Papa wohl nicht ins Gefängnis muss, aber auch, weil Mama mit mir und Dennis gesprochen hat. Nur das mit dem Sparschwein, das hat Papa mir gesagt. Es war nämlich doch er, der das Geld aus meinem Sparschwein genommen hat. So richtig geklaut war es eigentlich nicht, mehr ausgeliehen, denn Papa wollte es zurückgeben, wenn er endlich genug gewonnen hätte. Nur kann man das bei diesen Unglücksspielen ja nicht. Und so hatte ich am Schluss doch noch ganz viel herausgefunden, auch wenn es kein Detektivspiel mehr war. Pepe habe ich das lieber nicht erzählt. Dem habe ich nur gesagt, dass wir uns einen anderen Fall überlegen. Jetzt ermitteln wir, wer immer diese ekligen Zigarettenkippen vor der Haustür austritt. Papa ist es nicht. Er hat gesagt, dass er natürlich den Aschenbecher vom Haus benutzt. Und das habe ich ihm auch geglaubt. Epilog. Jetzt wisst ihr, warum wir nicht alle Spiele spielen können, sondern nur solche, wo es nicht die ganze Zeit ums Gewinnen geht. Und warum ich es toll finde, dass wir überhaupt wieder etwas zusammen machen. Jedenfalls manchmal. Am besten ist es aber, dass Mama und Papa wieder normal miteinander reden, statt nachts zu streiten. Und dass ich dabei sein darf, wenn sie reden. Sogar Dennis kommt jetzt wieder öfter aus seinem Zimmer und setzt sich dazu. Manchmal wollen sie uns zwar wegschicken, aber dann sage ich zu ihnen, was Herr Bernd zu mir gesagt hat. Es ist wichtig, immer mit seinen Kindern zu sprechen. Und das stimmt ja auch. Wenn es dir schlecht geht und du niemanden zum Reden hast, gibt es das Kinder- und Jugendtelefon, Nummer gegen Kummer. Dort ist von Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr kostenlos und anonym jemand für dich da. Die Telefonnummer ist 116 111. Es gibt auch eine Online-Beratung auf www.nummergegenkummer.de.